ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der frühere EU-Ratspräsident Tusk ist in die polnische Politik zurückgekehrt und hat die Führung der größten Oppositionspartei übernommen. Tusk hatte die liberal-konservative Bürgerplattform vor 20 Jahren mitgegründet und war von 2007 bis 2014 Regierungschef Polens. Bei seiner Wahl auf einem Parteikonvent in Warschau sagte er der nationalkonservativen und EU-kritischen Regierungspartei PiS den Kampf an.
Er soll die Vorherrschaft der nationalkonservativen PiS-Regierung brechen. Donald Tusk, früherer polnischer Ministerpräsident von der Bürgerplattform und späterer EU-Ratspräsident, will seine Partei wieder an die Spitze führen. Er übernimmt zunächst den kommissarischen Vorsitz und meldet sich mit markigen Worten in Richtung der Regierungspartei zurück. Das Böse, das die PiS tut, ist so offensichtlich, so schamlos und so permanent. Diese Entschlossenheit, ständig böse Dinge zu tun. Die PiS habe Streit mit der EU, mit Deutschland und sich von der jetzigen US-Regierung entfremdet. Donald Tusk will das ändern, Polen wieder mehr in Europa integrieren, auch bei der Rechtsstaatlichkeit. Außerdem soll es weniger Staat und mehr Freiheiten geben, damit raus aus dem Umfragetief. Donald Tusk benennt die Dinge und er kann Menschen zusammenbringen. Er gewann schon gegen die PiS und weiß, wie man das macht. Politische Zukunftsplanung heute auch bei der regierenden nationalkonservativen PiS-Partei. Beim Delegiertentreffen bestätigten sie heute den Parteivorsitz von Jarosław Kaczynski, dem politischen Gegenspieler Tusks. Auch die PiS kämpft mit sinkenden Umfragewerten, bleibt aber stärkste politische Einzelkraft. Nach diesen fast 6 Jahren können wir vom Erfolg sprechen? Ja, meine Damen und Herren, wir haben das System geändert. Mit einem sogenannten New Deal-Programm möchte die PiS den Folgen der Corona-Pandemie entgegentreten. Das angeschlagene Gesundheitssystem soll verbessert, die Wirtschaft gestärkt und die Infrastruktur ausgebaut werden. Den beiden großen Parteien setzt die neu gegründete Polska 2050 zu. Ihr Anführer Szymon Hołownia versucht, konservative und liberale Ideen zu verbinden und wendet sich an politisch Enttäuschte beider Parteien.
Mit Hołownia muss auch Donald Tusk rechnen, dessen Rückkehr in die polnische Politik nicht unumstritten ist. Unter seiner Regierung wurde die Sozialpolitik kritisiert und in konservativen Kreisen wird er fast schon gehasst. Aber als prominentes Gesicht könnte er der Opposition neuen Auftrieb geben.
Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich weiter aus. Deshalb fordert die Opposition von der Bundesregierung eine bessere Vorbereitung auf den Herbst. Das Planungsversagen dürfe sich nicht wiederholen, warnte Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt im Spiegel. Sie forderte vor allem mehr Tests für Reiserückkehrer. Die Linksparteivorsitzende Wissler mahnte eine bessere Vorbereitung der Schulen an. Und der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion Buschmann sprach sich für eine zielgerichtete Aufklärung Unentschlossener bei der Impfkampagne aus. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt weiter auf niedrigem Niveau. Das Robert-Koch-Institut registrierte 671 neue Fälle, 79 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz sank erstmals seit knapp einem Jahr unter 5. Der Deutsche Hausärzteverband kritisiert die neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission zum Umgang mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Dass für die Zweitimpfung nun ein mRNA-Vakzin von BioNTech oder Moderna genutzt werden solle, habe in vielen Praxen für einen enormen Mehraufwand gesorgt, sagte der Bundesvorsitzende Weigelt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Viele Patienten wollten nun ihren Termin zur Zweitimpfung gerade mit Blick auf die Sommerferien vorziehen. Dabei seien mRNA-Impfstoffe nur begrenzt verfügbar. In anderen Teilen der Welt ist die Corona-Lage nach wie vor dramatisch. In Indonesien wurde nach einem starken Anstieg der Infektions- und Totenzahlen ein Teil-Lockdown verhängt. Davon ist auch die bei Touristen beliebte Insel Bali betroffen. Bislang war die indonesische Regierung mit solchen Beschränkungen sehr zurückhaltend, um der Wirtschaft nicht zu schaden.
Ungewöhnliche Leere auf den sonst dauerverstopften Straßen von Jakarta. Moscheen, Restaurants, Einkaufszentren geschlossen. Ich hoffe, die Zahl der Covid-Fälle geht nach unten und wir können bald wieder zur Normalität zurückkehren, wenn wir uns jetzt alle an die Regeln halten. Hunderte Beerdigungen an einem Tag. Rund um Jakarta entstehen immer neue Friedhöfe, nur für Covid-Opfer. Indonesiens Gesundheitssystem gerät in diesen Tagen an seine Grenzen. Ein Großteil der Covid-Patienten infiziert sich inzwischen mit der hochansteckenden Delta-Variante. Viele Kranke müssen in Kliniken. Die können schwere Fälle oft nicht behandeln. Wir haben hier keine Beatmungsmaschinen und keine Intensivstation. Im schlimmsten Fall sterben die Patienten einfach. Wer es sich leisten kann, besorgt sich selbst Sauerstoff. Die Preise dafür haben sich verdoppelt. Nur etwa 5% der Indonesier sind bisher geimpft. Und innerhalb eines Monats hat sich die offizielle Zahl der Infizierten vervierfacht. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, weil Indonesien viel zu wenig und nur bei Symptomen auf Covid testet. Die Zahl der positiven Tests ist enorm hoch. In einigen Ecken der Insel Java haben 9 von 10 getesteten Menschen Covid. Auch Bali ist wegen hoher Infektionszahlen im Lockdown. Eigentlich sollte die beliebte Ferieninsel Ende Juli als Modellregion wieder für internationale Touristen öffnen. Dieses Ziel rückt nun in unbestimmte Ferne.
In Brasilien wächst der Protest gegen Präsident Bolsonaro. Bei mehr als 200 Kundgebungen im ganzen Land wurde seine Absetzung gefordert. Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit der Beschaffung von Corona-Impfstoff. Brasiliens oberstes Gericht ließ jetzt Ermittlungen gegen Bolsonaro zu, nachdem eine Gruppe von Senatoren Anzeige wegen Amtsmissbrauchs erstattet hatte.
Bolsonaro muss weg, rufen auch heute wieder wütende Demonstranten im Zentrum von Rio de Janeiro. In allen großen Städten Brasiliens gehen sie gegen ihren Präsidenten auf die Straße. Ich hoffe, dass Bolsonaro schnell aus dem Amt geht, weil er ein Leugner ist, korrupt und Völkermord betreibt. Die Demonstranten prangern die verheerende Corona-Politik Bolsonaros an. Mittlerweile hat das Land über 500.000 Corona-Tote. Dazu holt den rechtsextremen Präsidenten jetzt ein Korruptionsskandal ein, der ihn das Amt kosten könnte. Hohe Beamte im Gesundheitsministerium sollen in fragwürdige Geschäfte mit Impfstoffen verwickelt sein und Bestechungsgelder gefordert haben. Bolsonaro ist offenbar über den Korruptionsverdacht informiert worden, soll aber nichts unternommen haben. Der oberste Gerichtshof Brasiliens hat nun Ermittlungen eingeleitet. Die Generalstaatsanwaltschaft prüft eine Anklage gegen ihn. Falls das Amtsenthebungsverfahren in den Kongress kommt, dann werden wir sehen. Es gibt keine stabile Koalition für Bolsonaro, die ihm versichert, dass das Verfahren nicht durchgeht. Er wird versuchen, Politiker auf seine Seite zu ziehen und mit nebulösen Geschäften zu kaufen. Die Bevölkerung ist wütend, auch aufgrund solcher Szenen. Präsident Bolsonaro führt ohne Visier und ohne Maske einen Motorradkorso Mitte Juni in Sao Paulo an und verstößt damit gegen die Gesundheitsvorschrift. Seit Beginn der Pandemie haben Bolsonaro und sein Kabinett die Existenz des Virus und die Wirksamkeit von Impfstoffen immer wieder in Zweifel gezogen. Die Toten tun mir leid, ich heiße zwar Messias, aber ich kann keine Wunder vollbringen. Seine Popularität ist inzwischen stark geschrumpft. Im kommenden Jahr finden Präsidentschaftswahlen statt. In jüngsten Umfragen liegt er weit hinter seinem linken Herausforderer, dem Ex-Präsidenten Lula da Silva.
Mehrere Abgeordnete wollen die Altersversorgung von Mitgliedern des Bundestages reformieren. Dass ihre Rente weiterhin aus Steuermitteln finanziert wird, sei nicht mehr zeitgemäß, heißt es in einem Vorstoß einzelner Parlamentarier aus Union, SPD, Linken, FDP und Grünen. Sie setzen sich dafür ein, dass Abgeordnete künftig selbst für ihr Alter vorsorgen. Nach der Bundestagswahl solle eine Arbeitsgruppe Reformvorschläge erarbeiten. Im Mittelmeer hat sich erneut ein tödliches Bootsunglück ereignet. Wie die Hilfsorganisation Roter Halbmond in Tunesien mitteilte, werden 43 Menschen vermisst. Ihr Boot sei bei einer Überfahrt von Libyen in Richtung Europa gesunken. 84 Migranten konnten gerettet werden. Sie wurden in die tunesische Hafenstadt Sersis gebracht. Bei einem Erdrutsch in Japan sind mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. Viele werden noch vermisst. Nach tagelangen heftigen Regenfällen war in Atami, rund 100 Kilometer südwestlich von Tokio, eine gewaltige Schlammlawine abgegangen, die Menschen und Häuser mit sich riss. Während der Regenzeit kommt es in Japan häufig zu Erdrutschen. Experten gehen davon aus, dass diese Katastrophen durch den Klimawandel noch stärker zunehmen.
Es ist 10.30 Uhr in Japan, als sich die Schlammlawine durch den Küstenort Atami wälzt. Häuser sind zerstört oder beschädigt, Strommasten und Autos begraben. Viele Menschen werden noch vermisst. Die großen Strommasten hier wackelten überall und kaum hatte ich mich gefragt, was da los war, da waren schon die Schlammlawinen da. Ich konnte nicht entkommen, also kletterte ich eine Leiter hoch. Aufgrund der verheerenden Zerstörung richtete Premierminister Suga einen Krisenstab ein. Die Polizei, die Feuerwehr, die japanische Küstenwache und die Selbstverteidigungskräfte arbeiten hart daran, Menschen zu retten und zu suchen. Aber aufgrund des Wetters können wir keine Hubschrauber und Drohnen fliegen. In der Region hatte es seit 3 Tagen ununterbrochen geregnet. Die zu dieser Jahreszeit normalen Regenfälle fallen immer stärker aus, was auf den Klimawandel zurückgeführt wird. Die Zahl der Erdrutsche in Japan hat sich in den vergangenen 10 Jahren fast verdoppelt. Zehntausende Haushalte sind aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Die Behörden gaben die höchste Warnstufe in der Präfektur Shizuoka aus. Für die kommenden Tage ist weiterer Regen vorhergesagt.
Dänemark steht bei der Fußball-Europameisterschaft im Halbfinale. Die Dänen besiegten in Baku Tschechien mit 2:1. Ihr Gegner wird später in der Begegnung zwischen der Ukraine und England ermittelt.
Der Traum von der zweiten Europameisterschaft lebt weiter in Dänemark. Das Spiel gegen Tschechien beginnt mit einer Fehlentscheidung. Der Niederländer Kuipers erkennt auf Ecke, obwohl Schelustka den Ball nicht mehr berührt hatte. So kann Thomas Delaney den Ball von Strüger in der 5. Minute einköpfen. Delaney von Borussia Dortmund mit seinem ersten Turniertor, von allen Tschechen völlig unbemerkt. Watschlik ohne Chance. 3 Minuten vor der Pause. Vestergaard schickt Mähle. Der ist schneller als Zufall. Und so erzielt Dahlberg sein 3. Turniertor. Der 23-Jährige schon gegen Wales mit 2 Treffern. Dahlberg rechnet damit, dass sein Kollege Braithwaite vor ihm nicht mehr an den Ball kommt. Die Tschechen kommen in der 49. Minute nur noch zum Anschlusstreffer. Zufall flankt, Schick tunnelt Vestergaard und erzielt sein 5. Turniertor, genauso viele wie Ronaldo. Für Dänemark steigt nach dem 2:1-Sieg am Mittwoch das Halbfinale im Wembley gegen die Ukraine oder England.
Gestern Abend hatten bereits Spanien und Italien das Halbfinale erreicht. Spanien besiegte die Schweiz mit 4:2 nach Elfmeterschießen. Italien gewann gegen Belgien mit 2:1.
Italiens Sprung ins Halbfinale. Spätestens nach dem gestrigen Abend sind die Italiener Topfavorit auf den Titel. Zeitgleich in Rom, eine ganze Stadt feiert die Squadra Azzurra beim Abpfiff. Und kurz zuvor sorgt bereits Lorenzo Insignis Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 für emotionale Momente im gesamten Land.
Insigne, destra! Lorenzo, il magnifico!
Die WM 2018 noch verpasst, ist nach dem Sieg gegen den Weltranglisten-Ersten Belgien klar. Die Italiener sind wieder zurück in der europäischen Spitze dank Fußball mit Herz. Es ist aber auch eine dramatische Nacht. Bei einem der besten Spieler des bisherigen Turniers, Leonardo Spinazzola, reißt die Achillessehne. Er muss unter Tränen raus, die Italiener aber stehen zusammen, feiern Spina auf dem Rückflug nach Rom. Ein echtes Team, das sich neu erfunden hat mit zum Teil spektakulärem Fußball, wie hier beim 1:0 durch Barella. Belgien trifft auf der anderen Seite nur einmal durch Lukaku nach einem schmeichelhaften Elfmeter. Italien rutscht euphorisiert ins Halbfinale, trifft nach der gestern überzeugenden Leistung dort als Favorit auf Spanien.
Die Lottozahlen. 5, 9, 10, 18, 20, 49, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 4. Juli.
Ein atlantischer Tiefausläufer lenkt von Westen viele Wolken mit Schauern und Gewittern heran, die lokal auch Unwetterpotenzial haben. Heute Nacht gibt's in der Südwesthälfte Schauer und einzelne Gewitter, im Nordosten oft klar oder nur leicht bewölkt und dort morgen oft noch freundlich. Sonst zwar gelegentlich Sonnenschein, aber von Westen gibt's immer häufiger Schauer und Gewitter, die zum Teil unwetterartig sind. Im Südwesten regnet es auch längere Zeit. Heute Nacht an Rhein und Main bis 17, im Erzgebirge nur 9 Grad. Morgen im Westen teilweise unter 20 Grad, im Osten dagegen noch sommerliche Werte. Am Montag erreicht der zum Teil gewittrige und lokal unwetterartige Regen den Norden und Osten, sonst wechselhaft. Am Dienstag vorübergehend freundlicher, bevor sich von Westen wieder teilweise heftige Gewitter ausbreiten, die am Mittwoch vor allem in der Südosthälfte aktiv sind.
In der Halbzeitpause des EM-Viertelfinalspiels Ukraine-England meldet sich Karin Mioska mit diesen Themen. Die neue Sorglosigkeit, warum Impfschwänzer zum Problem werden und die alte Leichtigkeit, wo Bands und Fans wieder gemeinsam feiern dürfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.